Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Seit 2 Jahren sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Dass Mädchen und Frauen besonders darunter leiden, das zeigt sich unter anderem daran, dass ihnen der Weg zu Bildung verwehrt wird. Schulbesuch bis zur 6. Klasse, danach ist Schluss.
Das sollen Hausfrauen sein, die sollen gebären, aber ansonsten nichts.
So schätzt Peter Hornung das ein. Warum die Taliban vor allem Frauen unterdrücken? Mehr dazu in diesem Podcast vom Update am 15. August. Weiteres Thema heute bei uns ist die Flugpanne bei der Dienstreise von Außenministerin Annalena Baerbock nach Australien und Neuseeland. Unter anderem wollte sie reisen und am Ende musste diese Reise komplett abgesagt werden, weil eben das Flugzeug der Flugbereitschaft komplett gestreikt hat. Linienflug war dann am Ende auch keine Option mehr, sagt Raphael Krämer aus unseren Nachrichten.
Es waren wohl sogar Plätze in Linienmaschinen geblockt worden. Dann war das Team der Flugbereitschaft aber offenbar so zuversichtlich, dass es mit der Regierungsmaschine weitergehen kann, dass diese Plätze wieder storniert wurden.
Und die ganze Geschichte gibt's dann gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
An die Uni geht nicht mehr. Alleine im Park sein, unmöglich. Nicht reisen, nicht auf Sportplätze. Und das, was ich hier jetzt gerade mache, im Radio moderieren als Frau, auch das ist verboten. Seitdem die Taliban vor 2 Jahren in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, haben sie systematisch die Rechte von Frauen und Mädchen beschnitten. Schule zum Beispiel geht nur noch bis zur 6. Klasse. Danach ist einfach Schluss. Und diese Schülerin hier, die trifft das sehr.
Ich hatte viele Wünsche, was für ein Mensch ich in der Zukunft sein könnte. Aber mit der Ankunft der Taliban bin ich hoffnungslos geworden, weil wir nicht mehr zur Schule können.
Und trotzdem, es ist in kleinen Maßen möglich für Mädchen, auch nach der 6. Klasse weiter zu lernen, wenn eben auch sehr begrenzt. Peter Hornung ist unser Korrespondent für die Region. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und er kann euch jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Wo können die Mädchen denn weiter lernen, Peter, und was lernen die dann?
Ja, es gibt noch vereinzelt Madrasas, also Religionsschulen, wo Mädchen höherer Jahrgänge auch tatsächlich angenommen werden. Es gibt das in Kabul zum Beispiel mit Genehmigung des Religionsministeriums. Die Mädchen lernen da eben nicht nur, haben da nicht nur Koranunterricht, sondern lernen auch Englisch und Mathematik. Das sind Schulen, wo sie tatsächlich auch noch offiziell was lernen. Das sind aber die großen Ausnahmen. Was es dann aber auch gibt, das sind Untergrundschulen. Das sind Schulen, die es offiziell gar nicht gibt. Die sind irgendwo untergebracht in irgendwelchen Wohnungen, in irgendwelchen Häusern, wo Lehrerinnen vor allen Dingen dann Kinder unterrichten. Ich kenne das selbst. Ich bin selbst in Kontakt mit so einer Lehrerin, die sowas seit langem macht.
Aber ist das nicht gefährlich? Also gerade wenn es um diesen geheimen Unterricht geht, wie läuft sowas denn dann überhaupt ab?
Das ist super gefährlich, ja. Also das wissen die Nachbarn natürlich, weil die sehen immer, wie die Kinder da reingehen jeden Morgen und rauskommen. Und das ist ein Schichtbetrieb. Die haben da sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen, die den Tag über kommen. Es sind Jüngere dabei, es sind aber eben auch Mädchen dabei ab der 6. Klasse, die da unterrichtet werden. Das heißt, das ist jeden Tag die Gefahr, dass die Taliban da mal vor der Tür stehen und das Ganze zumachen. Und vor allen Dingen, sie tolerieren es teilweise, weil sie wissen, das sind nur jüngere Kinder. Aber was sie nicht eben wissen, ist, dass da auch ältere Mädchen hingehen. Wenn sie das wüssten, dann stünden sie sicher gleich vor der Tür.
Und der Unterricht in den Untergrundschulen unterscheidet sich dann inwiefern von dem Unterricht, der an den Religionsschulen unterrichtet wird?
Naja, also den Koranunterricht wird es an den Untergrundschulen kaum geben. Also da werden Naturwissenschaften unterrichtet, da werden Sprachen unterrichtet, da wird Erdkunde unterrichtet. Das sind Fächer, die da unterrichtet werden können. Aber das richtet sich natürlich auch immer danach, welche Lehrerin man hat, um die Mädchen auch zu unterrichten. Und wenn man eben keine Biolehrerin hat, dann kann man auch nicht Biologie unterrichten. Das heißt, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Schule zu Schule.
Was ist denn das Ziel der Taliban, wenn sie Mädchen und Frauen verbieten zu lernen, sich zu bilden?
Die wollen die Mädchen, die wollen die Frauen komplett aus dem öffentlichen Leben verbannen. Die haben ein klares Bild, was Frauen, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft spielen sollen. Und da geht es einzig und allein darum, das sollen Hausfrauen sein, die sollen gebären, aber ansonsten nichts. Die sollen keinen eigenen Beruf haben, die sollen nicht als Händlerin arbeiten, die sollen nicht als Ingenieurin arbeiten, als Ärztin etc. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es zum Teil ist, ja, die haben ein Bild, wie Frauen leben sollen, aber dass sie sich die Folgen vor Augen führen, was es bedeutet, dass Frauen keine höhere Schulbildung bekommen, dass Frauen nicht studieren können. Ich glaube, das haben auch die Taliban nicht wirklich durchdacht. Und da muss man auch sagen, es gibt Taliban, gemäßigte Taliban, die sagen, das ist doch Wahnsinn, was wir hier machen. Aber es gibt eben die Radikalen und die geben den Ton an.
Insgesamt kannst du das einschätzen für uns? Wie wird dieses Thema denn in Afghanistan diskutiert? Also ist das etwas, wo eine Mehrheit der Bevölkerung vielleicht sagt, also damit sind wir eigentlich nicht einverstanden? Oder wird das vielleicht eben auch einfach in Teilen akzeptiert und es gibt eine gewisse Art von Zustimmung?
Also erstens mal, wir haben natürlich keine Meinungsumfragen in Taliban. Was ich berichten kann, ist immer so episodisch. Das ist sozusagen die Empirie, die ich habe, wenn ich dort bin. Zweitens, es ist so, dass die Taliban vermutlich noch eine große Unterstützung in Afghanistan haben. Also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Taliban eine freie Wahlen verlieren würden, gäbe es die. Ja? Das heißt, eine Mehrheit des Landes und vor allen Dingen der ländlichen Gebiete ist sehr konservativ in Afghanistan. Das ist regional unterschiedlich, aber das ist schon sehr, sehr konservativ. Das heißt, die Ideen der Taliban, die verfangen da tatsächlich. Und es ist auch so, wenn ich mit Intellektuellen spreche, auch im Land, mit Künstlerinnen, Künstlern, mit Schriftstellern, mit Übersetzern, auch mit Journalistinnen und Journalisten, die haben da eine klare Meinung, die man sich vorstellen kann, ja. Aber wenn ich mit anderen spreche, dann ist es schon nicht so klar. Und ich habe auch mit welchen gesprochen, die sagen, ja, ich selber als Frau bin benachteiligt, ich kann nicht arbeiten und so, aber mein Mann, dem scheint es irgendwie fast egal zu sein. Wir haben Diskussionen zu Hause, dass der mich mehr unterstützt und dass der mir hilft, dass ich auch arbeiten kann, dass ich irgendwie meinen Platz im Leben finde, aber der ist komplett passiv und der sagt, ja, wenn wir irgendwie aufmucken, dann kriegen wir nur eins auf den Kopf. Und deshalb machen wir hier mal keinen Aufstand und sei doch ruhig und akzeptier es doch einfach. Auch das ist Afghanistan heute.
Peter, dann danke für deine Zeit und dass du uns deine Eindrücke geschildert hast.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war erst nur eine weitere Flugzeugpanne einer Regierungsmaschine, so wie das vor ein paar Jahren auch schon mal passiert ist. Am Ende ist es dann aber ein Komplettausfall geworden und es geht eher in Richtung einer diplomatischen Blamage. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute ihre Reise nach Australien und Neuseeland abgebrochen, nachdem es erst gestern schon nicht weiterging. Auch die Bundeswehr zieht Konsequenzen daraus. Sie mustert einen Flugzeugtypen bei den Regierungsmaschinen vorzeitig aus. Raphael Krämer von den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat denn jetzt am Ende dafür gesorgt, dass diese Reise nicht weitergeht, dass sie abgebrochen werden muss?
Ja, tatsächlich dieselbe Panne zweimal in zwei Tagen. Ja, schon gestern war ja diese Regierungsmaschine nicht weiter als bis ins Emirat Abu Dhabi gekommen. Da war das Flugzeug dann für die lange Reise nach Sydney in Australien aufgetankt worden, gestartet und musste wieder umkehren, weil sich die Landeklappen des Flugzeugs nach dem Start nicht wieder einfahren ließen. Und diese Verlängerung der Tragflächen, die wird zwar fürs Starten und Landen gebraucht, nicht aber für den langen Flug. Dann gab es eine Reparatur und einen Testflug. Gestern Abend dann, zu unserer Zeit, wurde dann ein zweiter Versuch unternommen, nach Australien zu starten. Die Maschine musste mit denselben Problemen wieder umkehren. Und heute Morgen kam dann die endgültige Absage der ganzen Reise, sowohl für die Außenministerin als auch für die meisten ihrer Mitarbeitenden und für die Journalisten an Bord ging oder geht es mit Linienmaschinen zurück nach Deutschland.
Warum hat sich die Ministerin Baerbock denn nicht einfach in ein normales Linienflugzeug eben gesetzt und ist damit nach Australien geflogen?
Ja, das war sogar mal zwischenzeitlich im Gespräch und es waren wohl sogar Plätze in Linienmaschinen geblockt worden. Dann war das Team der Flugbereitschaft aber offenbar so zuversichtlich, dass es mit der Regierungsmaschine weitergehen kann, dass diese Plätze wieder storniert wurden. Und nach Worten eines Sprechers des Auswärtigen Amtes war es am Ende dann nicht einfach mehr möglich, diese ganze Reise mit Linienflügen zu stemmen. Geplant war ja nicht nur ein Besuch in Australien, sondern auch in Neuseeland und später noch im Inselstaat Fidschi. Und vor allem nach Fidschi, da hätte es wohl gar nicht genug Linienflüge gegeben. Das alles mit der ganzen Delegation im Schlepptau mit Linienmaschinen abzuwickeln, das erschien dann am Ende insgesamt wohl viel zu kompliziert und auch zu teuer.
Jetzt hatte Annalena Baerbock ja unterschiedliche Termine für ihre Reise. Heute wollte sie zum Beispiel ursprünglich Kulturgüter zurückgeben, geraubte Kulturgüter an Indigene in Australien. Sie wollte auch zum Halbfinale der Fußball-WM. Wie reagieren denn jetzt die Gastgeber, wenn sie gar keine Gäste haben?
Ja, also in Australien war eine erste Reaktion eher diplomatisch. Aus dem Außenministerium dort hieß es praktisch so, wir freuen uns dann halt auf den nächsten Besuch. Ob und wann es den aber geben könnte, das ist bisher noch gar nicht klar, auch wenn berichtet wird, dass schon fieberhaft nach Optionen gesucht wird. Der Besuch in den drei Staaten soll aber etwas sein, was Baerbock schon lange vorhat. Es geht dabei auch darum zu würdigen, dass sich Australien, Neuseeland und auch Fidschi im Ukraine-Krieg gegen Angreifer Russland stellen. Dann geht es noch um das Thema Zusammenarbeit, wenn es um das Verhältnis mit China geht. Also damit dieser Besuch aber jetzt nicht ganz ausfällt, sind aber immerhin einige Mitglieder von Baerbocks Team mit Linienmaschinen nach Australien geflogen.
Die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die hat wegen dieser Pannen ja jetzt entschieden, diesen Flugzeugtyp vorzeitig auszumustern. Was heißt das jetzt für weitere Staatsbesuche?
Ja, die Flugbereitschaft für die Bundesregierung wird durch diese Entscheidung wohl länger als geplant weniger Maschinen zur Verfügung haben, die auch Langstrecke fliegen können. Betroffen von der Entscheidung sind zwei Maschinen von Airbus des Typs A340, diese Pannenmaschine aus Abu Dhabi und eine weitere. Die sollten nächsten Monat bzw. im nächsten Jahr sowieso außer Dienst gestellt werden. Mitglieder der Bundesregierung sollen solche Reisen in Zukunft mit drei Maschinen vom Typ A350 machen können. Zwei davon hat die Flugbereitschaft schon, eine weitere wird gerade umgerüstet. Natürlich hat die Pannenserie aber auch eine Debatte über die Regierungsflieger ausgelöst. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat zum Beispiel im Redaktionsnetzwerk Deutschland gefordert, mehr neue Maschinen anzuschaffen. Dagegen Gesine Lötsch von den Linken, die fordert im Spiegel, dass sich die Bundesregierung einfach mal komplett von ihren Flugzeugen verabschiedet und nur noch Linie fliegt.
Außenministerin Annalena Baerbock hat heute ihre Reise in die Pazifikregion endgültig abgebrochen, nachdem es das zweite Mal in Folge dieselbe Panne mit ihrem Regierungsflieger gegeben hat. Infos dazu von Raphael Krämer in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, ne? Wir sitzen einfach zu viel. Auf der Arbeit, in der Uni, zu Hause, überall wird rumgesessen. Gestern gab es den neuen Report der Deutschen Krankenversicherungs AG. 3000 Menschen sind da befragt worden, wie viel sie sich bewegen, wie sie sich ernähren und eben auch, wie lange sie sitzen jeden Tag. Und das ist mehr geworden im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Vor allem Menschen zwischen ja so 18 und 29 Jahren, die sitzen im Durchschnitt 10,5 Stunden pro Tag. Verena von Keitz aus unserem Nova-Team. Ist das wirklich so eine Generation von Couch-Potatoes?
Das denkt man im ersten Moment, wenn man das hört. Aber ich würde es eigentlich nicht sagen. Denn auch wenn Menschen zwischen 18 und 29 besonders viel und besonders lange am Tag sitzen, also bei der Arbeit und auch in der Freizeit oft vor Bildschirmen, bewegen sie sich auch am meisten. Denn in dieser Altersgruppe erreichen laut der Befragung über 80% ein körperliches Aktivitätslevel, das von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, als gesundheitsförderlich gesehen wird. Das schaffen die älteren Befragten nicht.
Ah, okay. Jetzt frage ich mich gerade, kann man das denn so miteinander oder gegeneinander aufrechnen? Also kann ich mit Sport und Bewegung das ausgleichen, wenn ich den restlichen Tag schon zu viel rumgesessen habe?
Ja. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie mit über 1 Million ProbandInnen, die 2016 im renommierten Medizinmagazin The Lancet veröffentlicht worden ist und die auch der aktuelle DKV-Report zitiert. Da wurde nämlich geschaut, wie lange die Menschen pro Tag sitzen und wie viel sie sich moderat bis intensiv bewegen. Das ist so eine Einheit von Bewegung. Und wie stark dann ihr Sterberisiko erhöht ist im Vergleich zu Leuten, die weniger als 4 Stunden am Tag sitzen und die mehr als 60 Minuten pro Tag sportlich aktiv sind.
Also im Vergleich zu sehr fitten Leuten.
Ja, das muss man so sehen. Fitte, gesunde Leute und vermutlich nicht unbedingt der Bevölkerungsdurchschnitt in Industrieländern. Und da zeigt sich, also diese Kombi aus Sitzen und Bewegung ist tatsächlich entscheidend. Also wenn du dich pro Tag mehr als eine Stunde lang moderat bis intensiv bewegst, selbst wenn du ansonsten im Alltag mehr als 8 Stunden sitzt, dann ist dein Sterberisiko genauso gering wie bei diesen sehr fitten Menschen. Und je weniger du dich pro Tag bewegst, umso mehr erhöht sich dein Sterberisiko. Übrigens auch dann, wenn du gar nicht so viel sitzt, nämlich zum Beispiel weniger als 4 Stunden am Tag. Also Bewegung ist tatsächlich sehr wichtig. Natürlich erhöht sich das Risiko am meisten, wenn du ganz viel sitzt, also mehr als 8 Stunden am Tag und weniger als 5 Minuten pro Tag Sport machst.
Gut, 5 Minuten fast, also das ist ja dann so gut wie nichts. Dann gehst du einmal zum Kaffeeautomaten und wieder zurück. Okay, wie sieht das denn aus bei uns? Also wie viele Leute gleichen diese lange Sitzzeit aus?
Wenn man mal ein bisschen genauer guckt, da zeigt der aktuelle DKV-Report eigentlich eine, ich sag mal, kleine positive Entwicklung. Nämlich bei der letzten Befragung vor 2 Jahren, da waren noch 9% der Befragten in dieser sehr kritischen Gruppe, also keine Bewegung und länger als 8 Stunden am Tag sitzen. Und in diesem Jahr waren es nur noch 7%. Und ganz insgesamt kann man sagen, sind die Befragten anscheinend mehr in Bewegung und verringern damit auch ihr erhöhtes Sterberisiko, das mit dem langen Sitzen einhergeht.
Okay, also Sport machen, sich körperlich bewegen, kann die gesundheitlichen Nachteile von zu langem Sitzen ausgleichen. Aber trotzdem ist Sitzen für unseren Körper ja eigentlich gar nicht so richtig dolle, oder?
Ja, ganz klar. Also zumindest nicht so, wie das viele von uns machen, wenn sie im Büro am Bildschirm arbeiten oder auch in der Freizeit auf Monitore schauen, aufs Tablet, aufs Smartphone oder welchen Screen auch immer. Das Problem ist ja, dass wir da meistens so eine sehr statische Haltung einnehmen, die wir auch selten wechseln, gern dann so mit rundem Rücken, ne? Und nach vorn gezogenen Schultern. Und das macht auf Dauer bei vielen Leuten Probleme mit Muskelverspannungen und Schmerzen. Und deshalb heißt die erste Regel überall immer oft die Position wechseln, also anders hinsetzen, Gewicht verlagern, zwischendurch aufstehen ist immer besonders gut, rumgehen, Kaffee holen oder was in den Papierkorb werfen oder auch zur Kollegin dann in das andere Büro rübergehen und persönlich sprechen, anstatt eine Nachricht zu schreiben.
Oder mal Tisch hochfahren, sich hinstellen, wenn der Tisch das zulässt.
Genau, das ist auch immer eine gute Variante. Das können wir hier ja zum Beispiel ganz gut machen. Haben wir jetzt auch gerade. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, den Bürostuhl richtig einzustellen, wenn du sitzt. Das Gesundheitsportal vom österreichischen Bundesministerium für Gesundheit beschreibt es so, die Höhe ist richtig, wenn Ober- und Unterarme und auch Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel bilden. Die Füße sollen mit der Sohle ganz auf dem Boden stehen und die Arme locker auf dem Tisch liegen. Und dann ist es auch wichtig, dass dein Rücken an der Rückenlehne anliegt vom Stuhl und vor allem im Lendenbereich großflächig abgestützt wird. Dabei noch dran denken, das Becken leicht nach vorne zu kippen, dass man so eine leichte Hohlkreuzposition einnimmt, weil das nämlich dabei hilft, aufrecht zu sitzen.
Ganz ehrlich, klingt auch so ein bisschen anstrengend auf Dauer, so wie du es gerade erklärt hast.
Schon, weil viele von uns das einfach auch nicht gewöhnt sind, vielleicht auch zu wenig Rumpfstabilität für sowas haben. Deswegen rutschen wir ja so gerne in so eine Rundrückenhaltung, bei der wir dann das Becken auch nach hinten kippen, uns selber nach vorne lehnen und die Schultern nach vorne ziehen und dann haben wir so den typischen Bürokörper. Da sollte man tatsächlich versuchen zu trainieren, einfach länger in der aufrechten Haltung zu sitzen, auch wenn man es vielleicht nicht die ganze Zeit schafft. Und wie gesagt, sowieso öfter die Sitzposition verändern, was auch hilft, den Monitor höher zu stellen, damit man eben nicht so nach unten schaut und dabei zusammensinkt. Und einen Tipp hat unser Kollege hier aus der Redaktion Stefan erzählt, die Maus nämlich so auf den Tisch legen, dass du den Arm nicht nach vorne strecken musst, weil sonst auch die Schulter nach vorne gezogen wird.
Guck mal, einfach die Kolleginnen und Kollegen aus dem Job mal nach guten Tipps fragen, wie es vernünftig funktioniert mit dem Sitzen. Ja, wie können wir das besser machen? Gerade wenn wir den ganzen Tag auf einem Stuhl verbringen, was ja viele von uns einfach machen, ne? Und eine aktuelle Umfrage eben auch gezeigt hat. Wir können uns merken, aufrecht auf die Position wechseln und zusätzlich Sport machen. Dann kann man es zumindest ein bisschen ausgleichen. Infos von Verena von Kaltz. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder Mensch hat das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Steht so drin in der Verfassung vom US-Bundesstaat Montana. Und das ist einer der Gründe, warum diese junge Frau Montana einfach liebt.
One reason why I love Montana is because in our constitution it says that every person here has a right to a clean and healthful environment.
Und weil das eben so und nicht anders in der Verfassung steht, hat diese Frau geklagt mit 15 anderen jungen Menschen zusammen gegen ihren Bundesstaat. Denn durch die Erdöl- und Erdgasprojekte sehen sie ihre Rechte verletzt und die jungen Klägerinnen und Kläger, die haben Recht bekommen. Mehr dazu jetzt von Doris Simon aus Washington, unsere Korrespondentin. Doris, erklär uns nochmal, worum genau es in diesem Fall geht.
Ja, in dem Prozess kamen eben die Argumente zu dem, was du gesagt hast, warum Montanas Regierung dieses Verfassungsrecht verletzt hat. Sie ermöglicht nämlich, so Zitat, die zügellose Förderung, Nutzung fossiler Brennstoffe. Montana, der Staat im Nordwesten der USA, hat eine ganz starke Öl-, Gas- und Kohleindustrie. Außerdem verbieten Montanas Gesetze es den Behörden bei Genehmigung, den Ausstoß von Treibhausgasen zu berücksichtigen. Und dann haben die Kläger geschildert vor Gericht, was das denn heißt, diese lockeren Genehmigungen für Öl-, Gas- und Kohleprojekte praktisch und die laxe Umweltaufsicht, Dürre, ungewöhnte Hitzewellen, weniger Schnee, wie das Leben, ihr Leben und das ihrer Familien bedroht. Die meisten davon leben auf dem Land. Sie haben über die Zukunftsängste gesprochen durch den Klimakollaps. Eine junge Klägerin sagte, das beeinflusse jeden Aspekt ihres Lebens. Und sie sagte auch, viele junge Menschen fühlten sich wirklich hilflos, wenn es um die Zukunft geht. Und die Bezirksrichterin, die hat den Klägern Recht gegeben. Die Emissionen Montanas seien, Zitat, nachweislich ein wesentlicher Faktor bei der Beeinflussung des Klimas. Montana sei für so viel Kohlendioxid verantwortlich wie Argentinien, die Niederlande oder Pakistan.
Wie wegweisend ist dieses Urteil denn jetzt? Oder welche Auswirkungen hat das? Kann man das jetzt schon abschätzen, einschätzen?
Vorneweg ein kleiner Dämpfer. Montanas Regierung ist sofort in Berufung gegangen und will die Umsetzung des Urteils verhindern. Denn das würde ja den Bundesstaat zwingen, einen wirklich wichtigen Förderstaat für Kohle und Gas bei der Genehmigung oder bei der Verlängerung von Projekten den Klimaschutz zu berücksichtigen. Und die Reaktionen sind natürlich sehr geteilt. Es gibt einerseits die Auswirkung, die vielleicht gar nicht so sehr praktisch ist, aber ja, ich sag mal psychologisch sehr wichtig. Diese Organisation hinter den Kindern und Jugendlichen, Our Children's Trust, Children's Trust, die das unterstützt hatte, die hatte schon viele Klagen eingereicht auf Landes- und Bundesebene, aber bisher ohne Erfolg. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ein US-Gericht eine Regierung wegen der Verletzung eines verfassungsmäßigen Rechts im Zusammenhang mit dem Klimawandel verurteilt hat. Das ist zwar nur ein Gericht auf Landesebene, aber das ist trotzdem ein großer Durchbruch für Klimaaktivisten. Und deswegen könnte dieser Fall, auch wenn es vielleicht jetzt gar keine praktischen Folgen gibt, weitreichende Auswirkungen auf den Kampf haben, Unternehmen, Regierungen für den Klimawandel verantwortlich zu machen.
Das heißt, solche Klagen wären dann eigentlich auch in anderen Bundesstaaten möglich?
Ja, und es gibt sie ja auch schon. Es gibt zum Beispiel eine ganz spannende Klage einer erfolgreichen Anwältin aus einer kleinen Stadt in Illinois gegen die Öl- und Gasindustrie, und zwar wegen des Hurricanes Maria. Den hat man in Deutschland nicht so im Kopf, aber der hat 2017 große Teile der US-amerikanischen Insel Puerto Rico zerstört. 100 Milliarden Dollar Schäden, tausende Menschen, die gestorben sind. Und die Anwältin, das ist auch spannend, die hat als Grundlage für ihre Klage das ein Gesetz gewählt, was jetzt gerade in Georgia angewandt wird gegen Donald Trump und seine Verschwörer. Das ist ein Gesetz, das ist gemacht worden, um der Mafia beizukommen, organisierten Kriminellen. Und da kann man ja viele Menschen auf einmal anklagen. Und vor allem sind die Strafen sehr drakonisch. Und ein US-Senator, der demokratische White House, der hat schon die Parallele gezogen zur Tabakindustrie. Die hat ja auch jahrzehntelang die Auswirkungen des Rauchens runtergespielt. Der ist man mit diesem Gesetz beigekommen. Und genauso, so White House, müsse man eben auch gegen die Industrien, die fossilen Energien vorgehen. Und es gibt noch einen Fall in Oregon, wo auch Anwälte eben Öl- und Gasindustrien verklagt haben wegen einer tödlichen Hitzewelle im Jahr 2021.
Doris, dann danke ich dir erstmal, dass du uns dieses Urteil und was es bedeutet zusammengefasst hast. Also im US-Bundesstaat Montana hat eine Gruppe junger Klägerinnen und Kläger in einem Klimaprozess einen doch recht großen Erfolg erzielt. Eine Richterin hat eben gesagt, jawohl, dieses Recht auf eine gesunde und saubere Umwelt, das steht euch zu. Und Doris Simon, unsere Korrespondentin aus Washington, hat's zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sind wir am Ende doch alle so Klischeekartoffeln, die am liebsten alleine vor sich hin kochen, lieber unter sich sind und andere nicht so wirklich gut willkommen heißen können? Na, diese Studie hier, die klingt schon deprimierend, kommt von Internations. Das ist ein Netzwerk für Expats, also Menschen, die aus dem Ausland zum Arbeiten nach Deutschland kommen und dann eben auch eine Weile hier bleiben. Und bei dieser Studie ist rausgekommen, dass die Expats sich in Deutschland nicht besonders wohlfühlen. 53 Länder sind da gelistet und Deutschland belegt Platz 49.
Auf Platz 1 ist Mexiko. Über die Studie und über die Gründe, warum Deutschland so weit hinten liegt, erfahrt ihr jetzt mehr von NOVA-Reporter Martin Krinner. Der hat Angela getroffen und die findet Deutschland zumindest nicht ganz schlimm.
Ich habe es geliebt, in Deutschland zu leben. Ich fand die Stadt fantastisch. Ich fand die Mentalität schön und habe gleichzeitig immer das Gefühl gehabt, wenn ich meinen Mund aufmache mit meinem Wiener Akzent, dann ist das so, ach, naja, sie ist ja schon irgendwie süß. Ja? Und das ist ja schon also so ein Belittling irgendwie. So habe ich es halt empfunden.
Angela Kundegraber-Leherb arbeitet heute als Psychologin in ihrer Heimatstadt Wien. Davor war sie aber einige Jahre selbst als Expat unterwegs. 5 Jahre in Paris, Montpellier und Bordeaux hat sie hinter sich und noch einmal 2 Jahre in Hamburg. Heute betreut sie online Expats in aller Welt, die zum Teil freiwillig, zum Teil aber auch von ihren Organisationen oder Unternehmen geschickt eine bestimmte Zeit im Ausland verbringen. Und dass Deutschland jetzt nicht gerade zu den einfachsten Ländern gehört, das erzählen ja ihre Klienten immer wieder.
Ja, die Wohnsituation, ganz schwierig in Deutschland. Ja. Wie kann ich wo einigermaßen okay, auch finanziell okay wohnen? Wer vermietet mir denn eine Wohnung, wenn ich sozusagen keinen deutschen Pass habe? Es ist bürokratisch ganz schwierig. Es ist sprachlich schwierig. Also es ist gar nicht so, dass so viele Leute Englisch sprechen. Die Jungen vielleicht, die Älteren aber dann doch nicht. Und dann bekommt man das auch zu spüren.
Internations, ein Netzwerk für Expats mit Sitz in München, kann das nur bestätigen. Einmal im Jahr befragt Internations online Expats in aller Welt. Dieses Jahr haben im Februar genau einen Monat lang gut 12.000 Leute weltweit an der Umfrage teilgenommen. Und wenn mindestens 50 komplette Fragebögen von Expats da waren, dann wurde deren Gastland mit in die Liste aufgenommen. Aus Deutschland kamen zum Beispiel knapp 1.000 Antworten. Und die Fragen waren zum Beispiel:
Wie einfach ist es, sich in einer Stadt zu Hause zu fühlen? Wie willkommen fühlt man sich in einer Stadt? Wie einfach ist es auch, Freunde kennenzulernen und die Sprache zu erlernen, wenn sie denn notwendig zu erlernen ist?
Meint Malte Zeek, Gründer und Geschäftsführer des Netzwerks. Und Deutschland hat bei ganz vielen Leuten, nicht gerade einen guten Eindruck hinterlassen.
Da sagen ganz viele Teilnehmer, dass sie sich in dieser lokalen Kultur nicht wohlfühlen, dass sie es schwierig finden, einheimische Freunde kennenzulernen und die Deutschen als eher unfreundlich wahrnehmen.
Deutschland kommt deswegen in diesem weltweiten Wohlfühlvergleich nur auf Platz 49 von 53. Was in der Umfrage ebenfalls eine Rolle gespielt hat, sind Fragen wie: Was halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Gesundheitsversorgung? Wie sicher fühlen sie sich? Wie zufrieden sind sie mit ihrem Gehalt? Ist es leicht, ein Konto zu eröffnen, mit Karte zu bezahlen, ins Internet zu kommen? Und, na klar, wie ist das Wetter? Und wenn Expats nun mit vielen dieser Punkte unzufrieden sind, dann sorgt das bei den einen nur für Frust. Bei anderen hat es aber auch gravierendere Folgen, meint Angela Kundegraber-Leherb.
Naja, die Folge ist das Gefühl des Nicht-Dazugehörens. Ich bin nicht Teil davon, ich komme da nicht hinein. Das fühlt sich oft so an wie eine geschlossene Gesellschaft. Und in weiterer Folge kann das auch in einem pathologischen Geschehen enden, in einer Anpassungsstörung, in einer Depression. Und das äußert sich dann eben in Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht in Angstzuständen, in Bauchschmerzen, in Verspannung. Und ja, ich glaube, allen voran dieses Gefühl des Isoliertseins.
Ganz vorne, also unter den großen Favoriten der Expats, liegen dagegen, Überraschung, Länder, wo die Leute auch ganz gerne in den Urlaub hinfliegen. Auf Platz 1 steht Mexiko, gefolgt von Spanien, Panama und Malaysia.
Denn die Bevölkerung wird in der Regel als sehr viel warmherziger, aufgeschlossener gegenüber Ausländern wahrgenommen. Und das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass sich in Ländern die Menschen sehr viel schneller einfach zu Hause fühlen.
Meint nochmal Malte Zeek von Internations. Allerdings, das bessere Klima alleine kann es nicht sein. Denn ganz unten, also noch hinter Deutschland, liegen immerhin 4 Länder, in denen es eigentlich ebenfalls schön warm ist. Südkorea, die Türkei und Kuwait. Und was mich persönlich überrascht hat, ein skandinavisches Land ist ebenfalls in der Schlussgruppe. Norwegen liegt auf Platz 52 von 53.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.